in der Einleitung an ein Musikstück, aber ich habe gerade versucht noch, wir haben ja heute technische Möglichkeiten, das geschwind vom Internet her zu laden, dass wir es hier noch geschwind anhören können. Es hat jetzt nicht funktioniert, ich glaube, ich bin zu weit weg vom Server, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt mute ich es euch einfach mal zu, dass ich vielleicht ein paar Töne anstimme, aber das nicht zum Drohen und zum Erschrecken gemeint. Es gibt ein Musikstück, das sogenannte Trumpet Voluntary von Jeremiah Clark. Ihm wird das zugeschrieben. Ihr habt es vielleicht von der Melodie sicher schon mal gehört. Mir geht es nicht um die Melodie, mir geht es um den Text, der dazu geschrieben worden ist. Und ich finde es so gigantisch. Es geht genau um dieses, um das Loben und das Danken. Aber es geht um den Ort des Lobens. Wir sind natürlich jetzt im wunderschönen Gemeindehaus hier in behüteter, bewahrter Sicherheit. Aber wo entspringt das Lob? Es entspringt normalerweise aus einer gefallenen Welt heraus, wo der Herr uns zurückgerufen hat in seine Gegenwart, aber wir sind immer noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und hier darf bei all den Schrecknissen, die widerfahren in dieser Zeit, und es hat es schon immer seit dem Sündenfall gegeben, dennoch als Gemeinde Jesu, wir dürfen als Christen das Lob ertönen lassen. Und das hat Jeremiah Clark so wunderbar vertont, wo es darum geht, dir, Herr, sei das Lob, das aus der Tiefe zu dir dringt. Und so geht es dann weiter. Aber mir gefällt der Auftaktsatz so wunderbar. Dir, Herr, sei das Lob, das aus der Tiefe zu dir dringt. Das will gelernt sein. In der Tiefe des Lebens, in der Tiefe der Umstände unseres Lebens, das Lob ertönen zu lassen. Da entstehen ja normalerweise, menschlich gesehen, im Herzen ganz andere Melodien. In der Regel sind es Klagelieder, die wir dann anstimmen wollten. Das Lob aus der Tiefe. Der Predigtinhalt, ich kann jetzt nicht vom Predigttext sagen, wir werden einen Vers aus dem Neuen Testament betrachten und dann ins Alte Testament überblenden und dort einen Abschnitt betrachten, aber bei diesem Predigtinhalt geht es genau um diesen Sachverhalt, um das Lob Gottes aus der Tiefe heraus. Im zweiten Korintherbrief, Paulus hat ja viele Höhen und Tiefen erlebt in seinem Leben, sogar solche Tiefen, dass er verzagt war am Leben. Dass er im Grunde verzagt war bis zum Tode, heißt es einmal. An anderer Stelle sagt er, ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Also da kann man vielleicht etwas aus diesen Sätzen erahnen, was in der Seele als Unterbau vorhanden war, von dem her, was er erfahren hatte. Nicht nur, weil er das Evangelium Gottes verkündet hat und Anfeindungen erlebt hat. Nein, er hatte ja auch ganz persönliche Nöte und Bedrängnisse, Leiden, von denen Paulus schreibt. Man vermutet, es waren Augenleiden. Wenn er einmal einen Brief nicht diktiert hat, viele seiner Briefe hat er diktiert, das lesen wir am Schluss der Briefe, aber einmal, wo der Brief dringender ist, da schreibt er, seht, mit welch großer Hand oder mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Da hat der Sekretär nicht gehabt und damals war Papier teuer, Papyrus, ja. Und wenn da einer große Buchstaben schreibt, das war Verschwendung, aber das ging wahrscheinlich wegen den Augenleiden nicht. Und er sagt, ich habe den Herrn dreimal gebeten wegen dem Pfahl im Fleisch. Der hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also Paulus kannte Bedrängnisse, er kannte Nöte in seinem Leben und ich denke, wir kennen es auch. Wisst ihr, das wäre ja schön, ich habe es in mancher Predigt schon gesagt, wir würden uns bekehren und dann wird es uns Schnipser machen und wir wären in der Herrlichkeit. Was wäre das herrlich, ja? Aber es ist nicht so. Der Herr lässt uns als seine Zeugen in dieser immer noch in Bedrängnis, in Not stehenden Welt zurück. Und hier haben wir jetzt den Auftrag des Herrn und Paulus weiß auch um diesen Auftrag und wir wissen es im Grunde auch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, bei aller Not und bei aller Bedrängnis. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3, beginnt auch Paulus, ähnlich wie der Psalm 103, vielleicht kann man noch eine Null dazwischen schieben bei 1, Vers 3, 2. Korinther, dann hat man 103 vom Psalm, kleine Eselsbrücke. Und da sagt Paulus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also auch Paulus beginnt mit dem Lob Gottes. Obwohl er auch hier den Brief geschrieben hat, weil er in großen Nöten war, in großen Bedrängnissen war. Aber jetzt wird eben dieses Lob im Grunde präzisiert. Warum kann er ihn loben? Auch aus der Tiefe des Lebens heraus. Weil er, und so geht es im dritten Vers weiter, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil er der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes ist. Wisst ihr, ich habe da immer wieder das deutsche Sprichwort oder den deutschen Satz so im Ohr, wo man manchmal vorwurfsvoll sagt, wenn die Leute nicht ganz recht ticken, bist du noch recht bei Trost. Also wir merken, der Satz, vielleicht passt der gar nicht so, bist du noch recht bei Trost. Ja? Bist blemblem heißt das dann im deutschen Sprachgebrauch. Aber ist der Satz nicht viel vielschichtiger? Bist du noch recht bei Trost? Hast du in deinem Leben den rechten Trost, den Tröster? Und von dem her ist die Frage, bist du noch recht bei Trost, sehr berechtigt. Das dürfen wir den Menschen stellen, die jetzt in solchen trostlosen Zuständen sind und nicht nur in Deutschland. Nicht so die Summe der Nachrichten, das wird in der Tagesschau manchmal ausgeblendet und fixiert auf Deutschland in den Nachrichten, aber wenn man sieht, wie global die Fluten momentan über diese Erde gehen. In Peking ist evakuiert worden, London stand Stadtteil unter Wasser, auch die Keller alle geflutet, Haiti steht unter Wasser, Jemen steht unter Wasser, Südafrika, Aufstände der Völker, also der, könnte Selin sicher mehr sagen, in Südafrika geht es gerade rund mit den Ärmsten der Armen, die hier aufbegehren und es wird Mord und Totschlag ausgeübt. Kuba, die Völker toben. Bist du noch recht bei Trost, Welt? Hast du den rechten Trost in all diesen Geschehnissen, in diesen Irrnissen und Wirrnissen? Und dann kommt das Persönliche. Wir nehmen das natürlich von der Ferne wahr, vom Bildschirm, aber dann kommt unser persönliches Ergehen noch dazu. Auch wir haben es im Zeugnis gehört, können in großen Nöten stecken. Das ist uns Christen nicht erspart. Können wir dennoch einstimmen mit Paulus? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns im Grunde getröstet hat mit dem Trost, den nur er zu geben vermag. Weiter geht es im Korintherbrief in Kapitel 4, Vers 17, wo Paulus etwas über die Bedrängnis und über die Not sagt. Und da heißt es, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Sagte gerade Paulus, in großen Nöten kann schreiben, wir waren verzagt bis zum Tod oder wir haben den Tod schon vor Augen gehabt. Und jetzt schreibt er, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus, was sagst du da überhaupt? Vorher hast du noch so gesprochen und das Leben macht diese und jene Erfahrung und jetzt plötzlich sprichst du von einer Bedrängnis, die vorübergehend und leicht ist? Wie kann das vonstatten gehen? Heuchelt er sich da etwas vor? Das tut er nicht. Aber was hat er für eine Perspektive? Und die Perspektive steckt ja in diesem Vers mit drin. Er sieht über die Bedrängnis hinweg. Er sieht weiter als all die Not und die Bedrängnis. Er sieht dieses Ganze im Zusammenhang mit der Ewigkeit und der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und das ist kein billiges Vertrösten auf die Zukunft, sondern das, was Paulus hier im Fundament seines Glaubenslebens hat, nämlich den Herrn Jesus Christus selber, das hilft ihm in dieser Zeit, in dieser Welt auszuhalten. Nicht billiges Vertrösten auf die Zukunft, sondern ein Aushalten im Hier und Jetzt. Ihr kennt alle das Bild einer Balkenwaage. In der Mitte der Stab, dann oben der Querbalken und die Waagschalen rechts und links davon. Und jetzt müssen wir uns einfach diese Balkenwaage einmal vorstellen. Wenn wir ohne Gott in dieser Welt leben, dann stimmt das nicht, was Paulus hier sagt. Die Bedrängnis ist schnell vorübergehend und leicht. Bedrängnis ist oft schwer und hart. Die Balkenwaage unseres Lebens legt einmal die Bedrängnis in die Waagschale hinein, die Nöte in die Waagschale hinein. Und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, das lastet oftmals schwer auf uns. Nicht auszuhalten oftmals und dann haut die Balkenwaage nach unten. Das ist das Problem, ohne Gott in dieser Welt zu leben. Mit all den Lasten, Sorgen und Nöten, da kann gar kein Lob entstehen. Da muss die Klagemelodie bleiben. Und da kommt die Sehnsucht, nach ein bisschen Linderung, nach ein bisschen Lockerung, nach ein bisschen Hilfe. Aber ist nicht im Leben auch manchmal so, und ich habe es auch schon erfahren, da legt sich der Sturm etwas. Man kann es mit dem Lebensboot vergleichen, wenn die Wellen des Sturmes ins Lebensboot schwappen und man droht unterzugehen, man hat existenzielle Angst. Du fängst an, Wasser rauszuschöpfen. Das Boot bekommt doch ein bisschen Gang wieder und ein bisschen Auftrieb. Und dann kommt die nächste Welle und zack, haut es wieder nach unten. Seht, die Balkenwaage ist ein wichtiges Bild hier. Paulus, er macht etwas, was uns hilft, in diesem Bild im Grunde die Perspektive richtig zu setzen. Was muss geschehen, wenn hier in dieser Welt Leid, Elend, Bedrängnis und Not uns nach unten ziehen? Was kann man dagegen tun? In die andere Waagschale muss etwas viel Schwergewichtigeres hineingelegt werden. Und das ist, was der Paulus hier macht in diesem Vers. Er bagatellisiert die Nöte der Menschen nicht. So schlimm wird es schon nicht, so schlimm ist doch nicht. Das sind Trostpflästerchen. Seid ihr noch recht bei Trost? Und da gibt die Welt oft ein Trostpflaster. So schlimm ist nicht, so schlimm wird schon nicht werden und zwar schlimmer. Das ist im Grunde, was die Welt bieten kann. Aber jetzt bietet Paulus etwas anderes. Setz deine Hoffnung, setz deinen Blick ganz auf den lebendigen Gott, der bei dir ist, der mit dir ist und der im Grunde seine ganze Person mit allen Verheißungen, die Zukunft, die wir versprochen haben, in die andere Waagschale hineinlegt, mit dem Ewigkeitswert dahinter. Und deshalb ist das richtig, was Paulus für uns Christen hier sagt. Unsere Bedrängnis, nicht die der Welt, die haben keinen Gegenpol. Sie klammern sich an jeden Strohhalm. Aber unsere Bedrängnis von uns Christen, die geht schnell vorüber. Was sind 60, 70 Jahre in dieser Welt. Ohne die Ewigkeitsperspektive, schon recht lang, aber der 60 und 70 oder 80 oder 90 oder 100 ist, wie schnell ist die Zeit vergangen? Wir vielleicht noch ein bisschen jünger sind oder noch extrem jünger sind, da haben wir noch was vor uns. Aber auch bei mir ist der Zenit längst überschritten. Und ohne den Ewigkeitswert, ist das nicht im Grunde etwas von Dauer? Da ist die Zeit des Lebens kurz, aber in dieser kurzen Lebenszeit die Zeit der Bedrängnis oft sehr lang. Wir sehen das zum Beispiel, wie relativ die Zeit vom Empfinden ist. Im Markus-Evangelium in Kapitel 4, 5 müsste es sein, da lesen wir von dieser dauerblutenden Frau, die ihre Periode hatte, die nicht versiegt ist. Und das war ein Elend, sie war ohne Trost. Warum? Sehen wir es im Kontext Israels. Wer die Dauerperiode hatte als Frau, war ja vom Kultgesetz her unrein. Und eine unreine Person durfte nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie war aus allem ausgeschlossen. Und sie hat viel Geld investiert, um gesund zu werden, weil sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollte. Und dann steht noch extra da, sie hat auch viel Schwieriges von Ärzten erlitten, die ihr nicht helfen konnten, und ihr ganzes Vermögen bei den Ärzten umgewälzt, aber sie konnte nicht heraus aus ihrer Not. Der Jesus, er heilt sie, wir wissen das, steht im Bericht geschrieben, aber etwas steht eben da, wie lang war sie krank? 12 Jahre. Und das muss man sich vorstellen, 12 Jahre mit dieser Erkrankung abgeschottet von der Gesellschaft, das ist eine elendslange Zeit. Hab mal 12 Jahre diesen Zustand vor Augen. Und im gleichen Kapitel, im gleichen Geschehen eingebettet, steht das Geschehen von der Tochter des Jairus, die todkrank war und gestorben ist. Und da steht auch eine Zahl. Wie alt war dieses Mädchen, als es gestorben ist? Auch 12 Jahre. Interessant. Aber da sagen wir, ach so kurz. 12 Jahre, die hat ja gar nicht das Leben vor sich gehabt. 12 Jahre, so kurz. Merkt ihr, Zeit ist immer relativ vom Empfinden her. Ein schöner Sonnenuntergang, eine Minute, ist so schnell rum. Aber sitz mal beim Zahnarzt eine Minute. Wie lange kommt dir das vor? Wir haben Zeit relativ im Wahrnehmen. Aber hier geht es nicht um ein relatives Wahrnehmen. Hier geht es um die Zusammenhänge. Er sagt, die Zeit der Bedrängnis ist schnell vorüber. Unsere Bedrängnis ist leicht und schnell. Schnell vorüber, auch 80 Jahre ohne Gottes Perspektive der Ewigkeit, elendslang. Aber jetzt seht die Ewigkeit, die wir haben in Christus. Was sind 80, was sind 100 Jahre gegenüber der Ewigkeit, die uns verheißen ist? Das ist nichts. Und das will Paulus uns hier so deutlich vor Augen führen. Wir müssen unser Leben neu einordnen lernen. Diese Zeit, in der wir leben, ohne Gott, kann es lange sein, an Nöten, an Schwierigkeiten. Aber wir als Christen sollen immer eben diesen Horizont erweitern. Die Waagschale ist eben in dem Sinn gefüllt, dass Gott uns in seinen Verheißungen, seine Person als Gegenüber in die Waagschale stellt. Und deshalb dürfen wir wissen, das Beste, das Schönste kommt noch. Und dieses Wissen dessen lässt uns aushalten im Hier und im Jetzt. Gelobt, sagt Paulus am Anfang, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wir haben den rechten Trost, auch wenn wir eben ins Leiden, in die Bedrängnis hineinkommen können, wir haben dennoch den rechten Trost. Jetzt möchte ich überblenden ins Alte Testament und das noch etwas erläutern. Ich möchte nur ein paar Gedanken anreißen, da könnten wir eine ganze Bibelwoche sicher halten, aber wir sehen im Alten Testament beim Propheten Jesaja einen interessanten Abschnitt, wo wir hingeführt werden, dass im Grunde der Herr prophetisch in die Zukunft von Israel etwas spricht. Israel, von Gott erwählt, hat vorgelegt bekommen von Gott den Weg des Segens und den Weg des Fluches. Der Fluch im Grunde war der, dass wenn sie den lebendigen Gott verlassen, dass es mit ihnen nicht besser sein wird. Sondern im Gegenteil, wer weg von Gott ist, steht unter dem Fluch. Das zeigt uns das Geschehen des Sündenfalls. Der Mensch trennt sich von Gott, von dem Leben, von dem liebenden Vater und meint, alles alleine bewerkstelligen zu können und will ohne Gott selbst Gott sein und ohne Gott leben. Und das geht in der Regel schief. Dieser Fluch kommt automatisch aufgrund der Gottesentfernung, dass wir uns von Gott entfernt haben. Er ist das Licht, folglich ist der Mensch ohne Gott in der Finsternis. Und das ist im Grunde schon Fluch genug. Und Israel, sie hatten ein Problem. Sie haben wohl diese Erwählung ergriffen, zu sagen, mit diesem Gott wollen wir gehen. Aber die Lebenspraxis hat es dann immer wieder gezeigt, sie haben anders gelebt, wie dass sie den Segensweg Gottes beschritten hätten. Gut, sie haben nicht gänzlich gottlos gelebt, aber Gott selber in ihrem alltäglichen Leben war nicht mehr so relevant. Gottlos, hätten sie nicht gesagt, sind wir, aber sie haben sich noch andere Götter mit hineingenommen. Wisst ihr, man kann vielleicht das ein bisschen zusammenfassend sagen. Der Gott Israels, Yahweh, vielleicht war das so ein bisschen die Herzenshaltung, der ist für die großen Dinge der Welt zuständig. Der hat die Schöpfung gemacht, der hat alles ins Dasein gerufen, der muss den Himmel verwalten, der muss gucken, dass die Völker und die Völkerschaften da in Frieden leben und da, wo sich die Köpfe einhauen, muss er schauen, was kann ich wieder draus machen. So vielleicht das Denken, also die großen Dinge, da ist Yahweh zuständig. Gänzlich weg haben sie ihn nicht gestrichen. Aber was ist mit den kleinen Dingen des Alltags? Das Problem war, sie haben den Blick nach draußen gewandt, zu den Nachbarvölkern, zu den Nachbarländern. Und die hatten ganz praktische Götzen. Der eine war für die Ernte zuständig, der andere war zuständig für die Fruchtbarkeit der Felder, der nächste war für den Regen zuständig. Also so ganz persönlich den privaten Gott, den ich brauche für die Dinge meines kleinen Erdenlebens mit den Entwicklungen in meinem Dasein. Also nicht Jahwe weggestrichen gänzlich, aber eben noch andere Götter und Götzen dazugenommen. Sie hätten es wissen müssen, es gibt keine anderen Götter außer dem einen Wahren. Der Psalm 115 schreibt das ja mal so sehr plastisch, indem dass er sagt, ja, wie sind denn die Götzen? Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Münder und reden nicht, sie haben Hände und handeln nicht, sie haben Füße und laufen nicht. Und die sie anbeten, sind ihnen gleich. Das sind nichtige, unnütze Götzen, die nicht handeln und wirken können. Aber auf diese haben sich die Israeliten mehr und mehr verlassen. Und dann haben sie noch ein weiteres gehabt, dass sie gesagt haben, naja, die Nachbarvölker, die haben so prächtige Könige, denken wir an die Pharaonen in Ägypten, haben sie hautnah Kontakt gehabt in der ägyptischen Gefangenschaft. Und was haben wir? Yahweh will unser Gott sein. Jetzt kommen die Nachbarvölker und sagen, zeigt uns mal euren König. Ja, unseren König kann man nicht sehen. Unser König, der ist nicht sichtbar. Ihr habt doch wenigstens eine Statue, ein Bild von ihm. Nein, das hat er verboten. Ja, das kann jeder sagen, den gibt es doch gar nicht. Und deshalb der Blick auf die Nachbarvölker wieder, und dann haben sie gesagt, wir wollen auch so einen präsenten König haben, so einen begreifbaren König, ja. Und dann haben sie sich einen erwählt, den Saul, aber der Herr hat sie gewarnt, ich bin euer König, und er hat aber dennoch dieses Begehren des Volkes gehört und hat ihn deutlich gemacht, also ihr könnt einen haben, aber bedenkt, ich bin eigentlich euer König. Wenn ihr einen König habt, der wird Steuern verlangen, der wird eure Jünglinge zum Kriegsvolk einberufen, der wird die Frauen in den Palast nehmen und sonstiges. Ja. Das Königstum war nicht im Grunde vorgesehen, aber sie begehren, wie die Nachbarvölker da, so einen König zum Anfassen zu haben. Und auch da sehen wir, das war nicht immer zum Segen. Es gab gute Könige, wird uns berichtet in der Geschichte Israels. Aber es gab auch schlechte Könige und da ging es dem Volk wieder schlecht und sie haben das Volk zum Götzendienst verführt. Und jetzt hat Gott, der Herr, aufgrund dieser Dinge immer wieder Propheten geschickt nach Israel. Und Jesaja war ja einer von diesen Propheten, die gesagt haben, wenn das Volk eben nicht mehr in der Spur Gottes gegangen sind, kehrt um, Leute. Es ist ein Gott da. Wendet euch an ihn. Und sie haben auch Gericht verkündet. Und schaut, das ist immer so die Sache, wo heute der aufgeklärte, moderne Mensch, der humanistisch geprägte Mensch, so seine Probleme hat, wenn es um die Gerichtsbotschaft Gottes geht. Was ist das für ein Gott? Gericht. Aber die ganze Welt steht schon unter dem Urteil Gottes. Sie wird vergehen. Es wird ein Abschluss kommen. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen. Und die Gerichtsbotschaft, ich sage es mal so, ist letztlich auch Gnadenbotschaft. Warum? Dieser allmächtige Gott, dieser dreifach heilige Gott, hätte im Grunde ja volles Recht, diese von ihm losgelöste Menschheit, die sich so in ihrer Selbstüberheblichkeit einschätzt, wir schaffen das alles selber, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wir schaffen das. Wir schaffen es eben nicht. Aber Gott brauchen wir auch nicht, weil wir es selber können. Und dieser Gott warnt die Leute, du bist Geschöpf, werde nicht überheblich. Du hast einen Gott über dir, einen Schöpfer. Einen aber, der dich liebt und nicht möchte, dass du weiter in die Irre gehst, verloren gehst letztlich für Zeit und Ewigkeit. In der Gottesferne, in der äußersten Finsternis. Und er hat es vielfach versucht, Menschen anzusprechen. Liebende Worte. Ich habe dich geliebt, eh und je. Aber da, wo die liebenden Worte nichts mehr bringen, zeigt sich die Liebe zum Menschen dennoch, auch zum verlorenen Menschen, dass wenn das liebende Wort nichts mehr bringt, dass auch mal ein deutlicheres Wort gesprochen werden muss. Und das sind die Gerichtsworte. Weil Recht, ich habe es angedeutet, hat Gott sofort Gericht zu schicken, zu senden und einen ganzen Abschluss zu machen. Aber die Ankündigung des Gerichts, Mensch, lass dich versöhnen mit Gott, es wird nicht so weitergehen, es kommen Gerichte. Das ist der deutlichste Versuch Gottes, kehr um, Mensch, lass dich versöhnen. Und schaut, wir erleben es ja in unserer heutigen Zeit, jetzt haben wir Flutkatastrophen. Das ist mit, ich bin überzeugt, da kann man mir jetzt vorwerfen, was für eine Botschaft ist denn das, aber ich bin überzeugt, das ist mit Reden Gottes in diese Zeit hinein. Mensch, kehr um, dass dir nicht noch Schlimmeres widerfährt. Tu Buße. Und da ruft Gott weltweit, tut Buße. Corona ist meines Erachtens auch ein Stück Gerichtshandeln Gottes. Natürlich gab es immer Überschwemmungen, natürlich gab es immer Krankheiten und Seuchen. Aber was wir wahrnehmen, ist ja das globale Geschehen jetzt. Dass das eben nicht mehr auf eine lokale Ebene zu projizieren ist, sondern ganz, die ganze Welt betroffen ist. Global. Und das macht die Bibel deutlich, dass bevor der Herr als Richter wiederkommen wird, Gerichte global über die ganze Erde gehen werden, in Form von Wehen. Es wird verglichen mit den Wehen einer Frau. Die Wehen kommen in immer kürzeren Abständen immer heftiger. Aber das Ende ist eben nicht der Weltuntergang, sondern neuer Himmel, neue Erde für die, die sich hier haben herausrufen lassen aus diesem verlorenen, trostlosen, elenden Zustand. Und so ruft der Prophet Jesaja dem Volk Israel zu, die wieder gemeint haben, wir können es ohne Gott schaffen, so um die 750 vor Christus sind wir in diesem Geschehen, die gemeint haben, wir schaffen es ohne Gott, wir brauchen ihn nicht. Da ruft er ihnen zu, das kommt auch in Kapitel 1 bis 39 vielfältig, Israel, tu Buße und kehr um, ich bin euer Gott, haltet euch an mich. Und er sagt, wenn ihr das nicht tut, ihr werdet in Gefangenschaft geraten. Wir sind ja schon gefangen, gebunden in Sünde, Tod und Teufel, in Schuld hinein. Aber ihr werdet auch äußerlich in Gefangenschaft geraten. Und jetzt sehen wir in dieser tragischen Botschaft, dass Israel es nicht getan hat. Sie werden 150, 200 Jahre später in die babylonische Gefangenschaft geführt. Sie haben nicht Buße getan. Im Gegenteil, der Jesaja, von deinem wird mündlich überliefert, dass sie ihn zersägt haben, in hohlen Baumstamm gesteckt und zersägt haben, mitten durchgesägt, den wollen wir nicht. Und das sagt der Herr Jesus auch, die Propheten, die gehen uns alle nichts an, die wollen wir nicht. Das ist bis heute so, die Christen, die wollen wir ja gar nicht. Die erinnern uns immer an unsere Unzulänglichkeit, an das, dass wir letztlich eben doch begrenzte Geschöpfe sind. Lass mich mit Jesus in Ruhe, lass mich mit dieser Botschaft in Ruhe, lass mich mit den Gemeinden in Ruhe. Aber schaut die Trostbotschaft. Der Herr gibt dem Jesaja schon für die babylonische Gefangenschaft, die 200 Jahre später sein wird, die Trostbotschaft. Und so geht Jesaja Kapitel 40 los. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Also Gott sagt, es wird Gericht kommen, kehrt um. Aber er sieht schon, wahrscheinlich geschieht es nicht und er gibt jetzt schon die Trostbotschaft dazu. Hier sehen wir auch die Gnade Gottes in all dem. Er lässt auch dieses Volk, das in Gefangenschaft geführt werden wird, wegen ihrer Abtrünnigkeit, wegen ihrer Gottlosigkeit, er gibt ihnen schon für diese Zeit wieder die Trostbotschaft. Und das ist auch in unserer Zeit. Wir haben die Trostbotschaft, das gute Evangelium Gottes, das wir den Menschen verkündigen sollen, die wir in der Gerichtszeit stehen. Und was ist die Botschaft? Und jetzt kommt es, und da sehen wir, der rechte Trost, der ist viel größer gegründet als das, was heute so an Hoffnung in dieser Trostlosen unserer Zeit verheißen wird. Corona wird besiegt werden, was haben wir dann? Haben wir dann Frieden auf Erden bei den Menschen und Wohlgefallen? Dann haben wir irgendeine andere Seuche. Der Impfstoff wird auch nicht alles retten. Und all die anderen Dinge, die versprochen werden, werden uns auch nicht herausretten aus unserer Verlorenheit. Wir haben eine tiefere Trostlosigkeit als das, was wir hier erleben. Und die Menschen sehen sich nur nach dieser irdischen kleinen Hoffnung, wieder ein normales Leben, wie es vor dieser ganzen Sache war, zu führen, Party und sonstige Dinge. Und dann haben wir schon wieder alles. Aber da war ja auch noch nie Frieden. Wenn sie auf dem Bierfest sich die Köpfe einschlagen, haben wir Party, aber auch keinen Frieden. Nur als ein Beispiel. Hier sehen wir, es geht um einen tieferen Frieden. Rede zum Herzen Jerusalems, sagt jetzt Gott durch den Propheten Jesaja. Dieser Trost muss zu Herzen gehen. Das ist kein billiges Vertrösten, oberflächlich, sondern er geht ins Tiefste hinein. Rede zum Herzen Jerusalem. Jerusalem steht im Grunde pars pro toto fürs Ganze. Ja? Der Teil steht fürs Ganze, Jerusalem fürs ganze Volk. Und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet und die Schuld abgetragen ist. Das ist, was Jesaja ihnen mitgeben möchte, oder Gott durch Jesaja. Der Frondienst, die Gefangenschaft wird beendet sein, aber nicht nur die babylonische. Hier kommt die Hoffnung auf Christus hin, dass eben unsere Gefangenschaft unter Sünde, Tod und Teufel beendet sein wird. Wer zu Jesus Christus kommt, wird nicht mehr in den Ketten Satans gebunden sein, er kann versucht werden, er kann auch fallen, aber nicht mehr gebunden sein. Wir sind frei gemacht. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lebt jetzt in der Freiheit. Der Frondienst an Sünde muss uns nicht mehr knechten. Wir sind zur Sünde fähig. Wir können noch Sünde tun. Aber wir sind nicht mehr Sünder von Natur, sondern wir sind in Christus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und an den Tod sind wir auch nicht gekettet. Wir müssen wohl biologisch noch sterben. Aber der Tod, der Geistliche, ist aufgehoben und wir werden einen neuen Leib bekommen und ewig leben mit dem Herrn. Der Frondienst vollendet, das ist der wahre Trost, und die Schuld abgetragen, das haben wir vom Herrn empfangen. Es ist Hoffnung da. Ich werde, so Gott will, nächsten Sonntag an dieser Stelle weitermachen. Aber wir sehen die Hoffnung, die wir haben dürfen. Der Herr hat den Schaden geheilt und wir haben in ihm dieses Gegengewicht in der Waagschale, das uns im Grunde unser Leben im Tiefsten tröstet und nicht vertröstet. Halten wir uns an diesen Herrn, schauen wir auf die Perspektive der Herrlichkeit und der Ewigkeit, und das lässt uns im Hier aushalten, auch wenn manche Nöte und Bedrängnisse kommen. Der Herr ist größer. Und ihn dürfen wir deshalb loben und preisen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Martin wird es machen.